Ja, wir kommen jetzt zu der interessanten Beschreibung, wie Männer lieben sollen. Es ist nicht zu bestreiten, dass gerade auch in Gemeinschaftskreisen dieser Text früher doch oft einseitig ausgelegt worden ist, dass man da nur gelesen hat, der Mann ist das Haupt der Frau und dann gar nicht mehr näher hingesehen hat und dieses Hauptsein dann mehr im Sinne früherer autoritärer Führungsvorstellungen verstanden hat. Und da ist es schon notwendig, dass wir wirklich eingehend uns das zu Gemüte führen, was der Paulus vor 2000 Jahren außerordentlich Erstaunliches geschrieben hat, gerade auch wieder für die Männer und ihre Liebe. Da steht nun in den Versen 25, 28, 33 beschrieben Maß, Ziel und Art der männlichen Liebe. Und Sie sehen dabei, dass die Männer dreimal ermahnt werden zur Liebe. Die Frauen überhaupt nicht. Scheinbar können die das schon, das braucht man ihnen nicht zu sagen. Aber die Männer haben es nötig, ermahnt zu werden. Die Frage ist natürlich, warum? Das könnten wir uns auch kurz überlegen. Könnten sich die Brüder vorstellen, warum wir besondere Ermahnung brauchen zur Liebe? Und vielleicht ist der Kreis zu groß, als dass die Brüder jetzt hier da offen sein könnten. Nicht? Ich will einfach aus meiner Erfahrung dann ein bisschen was weitergeben. Die Männer haben ja häufig Angst vor Frauen in der Tiefe ihres Herzens. Tiefe Ängste. Es stellt gerade die moderne Forschung wieder heraus, dass es Männer zum Beispiel schwerer haben, ihre Identität zu finden, ein stabiles Selbstwertgefühl zu finden, zu entdecken, wer sie selber sind. Und zwar hängt es nach der modernen Forschung mit den Müttern zusammen. Für die Mütter sind im Allgemeinen, es gibt natürlich immer da wieder Ausnahmen und Sonderverhältnisse, aber im Allgemeinen Töchter was anderes wie Söhne. Ich weiß nicht, ob die Mütter hier das bestätigen können. Die Tochter ist für eine Mutter eine ihresgleichen, nicht ist eine wie sie. Die erlebt sie als Erweiterung ihres Ichs gewissermaßen und die Tochter kriegt von daher so ganz selbstverständlich normalerweise ihre Identität mit. Ich bin eine Frau, natürlich bin halt eine Frau, ja. Und die haben im Untergrund ein sehr viel stabileres Selbstwertgefühl, was sie natürlich selber gar nicht wissen, weil sie das der Männer nicht kennen. Während für die Mütter die Söhne was anderes sind. Die sind also gewissermaßen das andere Geschlecht. Und da ist von Anfang an die männliche Identität stärker gefährdet. Und die Söhne sind häufig den Müttern emotional wichtiger. Und für den Sohn ist dann die Beziehung zur Mutter so emotional bedeutsam. Und da ist seine eigene Identitätsentwicklung in Gefahr, die droht da unterzugehen. Das sind rein säkulare Erkenntnisse, nicht geistliche. Oder es ist die Gefahr, dass so eine Gefühlsbindung, eine tiefe Gefühlsbindung zur Mutter bestehen bleibt und die gefährdet auch wieder die Autonomie, die eigenständige Identitätsentwicklung. Und das ist ein besonderer Fall, wenn die Mutter den Sohn idealisiert und zum Ersatz ihres Partners oder ihres Vaters macht. Kurzum, das ist also nun ein von der Wissenschaft heute herausgestelltes Faktum, dass die Männer in der Tiefe häufig sehr viel unsicherer sind. Und nun, wenn Sie sich überlegen, Männer haben Frauen von der ersten Stunde ihres Lebens an als unheimlich überlegene Wesen erlebt, oder? Die Frau konnte sie verhungern lassen, nicht nur äußerlich, sondern gerade auch durch Liebesentzug. Sie waren total abhängig von diesem Wesen Frau. Und es steckt als Urerfahrung tief in den Männern drin. Sie sind von ihrer Liebe und Zuwendung abhängig. Und das kann man natürlich gerade kompensieren, diese Ängste und dieses Abhängigkeitsgefühl durch Ruppigkeit oder Pascha-Haltung oder indem man gar nicht redet, sich distanziert. Und von daher also nun Ermahnung an die Männer, nicht? Das hat der Paulus auch nicht gewusst, diese wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, aber das ist ihm häufig in der Seelsorge begegnet. Oder er hat durch den Heiligen Geist so eine Herzensschau gehabt. Und nun laufen diese biblischen Ermahnungen und Stellen einfach auf die Realität zu. Ob man diesen wissenschaftlichen Hintergrund kennt oder nicht, das ist eigentlich egal. Die Schrift weist auf das hin, was Wirklichkeit ist. Und das ist das Entscheidende. Also Vers 25, das Maß der männlichen Liebe. Wie soll der Mann lieben? Haben die Brüder das zur Kenntnis genommen? Wie sollen sie ihre Frauen lieben? Wie? Wie Jesus mit weniger tut es Paulus nicht, nicht? Also wenn sie sagen, naja, ich strenge mich ja an so gut, ich kann nicht, ich pumpe mir einen Maikäfer jeden Morgen, damit ich möglichst großes Maß von Liebe für meine Frau aufbringe, dann sagt der liebe Paulus, na also komm, bleib zu Hause mit deinen Bemühungen, das reicht nicht. Du sollst lieben wie er. Ja, und wie hat er denn geliebt? Er, Paulus weiß, dass wir uns da leicht rumbetrügen, deshalb definiert er das. Er, der sich dahingegeben hat für die Gemeinde. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass ihr dickes Ich jeden Tag neu in den Tod geben dürfen, gerade in ihrer Beziehung. So sieht ihre Liebe aus, nicht? Wenn ihr kleiner Junge da drin schreit und sagt, du kommst zu kurz, und sie ist böse mit dir und sie, was weiß ich, was sie alles tut. Na, dürfen sie ihrem kleinen Jungen sagen, du lieber Junge, kleiner Junge, nicht, du hast jetzt überhaupt kein Recht dazu reden. Du bist gestorben mit dem Herrn Jesus am Kreuz und nun lebt er und nun wollen wir mal in seiner Liebe leben und uns mit seiner Kraft füllen lassen. Und ich gebe es keine garstigen Widerworte, sondern ich sage, gut, ich will es mir mal überlegen, was du da gesagt hast und will drüber nachdenken. Da ist sicher viel Weisheit drin, morgen rede ich mit dir. Und dann beten sie inzwischen darum, dass sie das Richtige aufnehmen und liebevoll mit ihr dann wieder reden. Das wäre doch was, oder? Lieben wie er steht da. Das Vorrecht des Führers, seinen alten Adam immer im Alltag neu in den Tod zu geben. Voraussetzung für das Gelingen einer Ehe unter Christen. Merken Sie, warum der Paulus gesagt hat, da im Vers 18 schon Voraussetzungen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der wird halt deutlich, ich in den Tod geben, solche Sachen, da braucht man zu den Heiligen Geist. Da hört es bei uns auf. Gerade dann, wenn es schwierig ist in den Alltagssituationen. Und deshalb heißt richtiges Verheiratetsein oder richtige Partnerschaft oder richtige Konfliktauseinandersetzung auch für Alleinstehende immer auch gleichzeitig erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist immer auch eine geistliche Herausforderung. Vers 26, das Ziel der männlichen Liebe. Es kommen die Feministinnen wieder ins Staunen. Was soll aus der begrenzten Gemeinsamkeit werden? Nicht? Paulus sagt da, fasst doch ins Auge. In welcher Partnerschaft du auch immer stehst, die wird irgendwann ein Ende haben. Alles auf dieser Welt hat ein Ende, auch unser Zusammensein, ob das Ehe ist oder mit Geschwistern Zusammensein ist oder irgendwo in der Familie, in der Gemeinde, das ist ganz egal. Überleg dir mal, was rauskommen soll. Und da sagt er, es soll also jetzt rauskommen, zum Beispiel Heiligung und Reinigung des Ehepartners, wie das bei Jesus der Fall war. Und das heißt, übernimm doch für deinen Partner für die geistliche Reifung Verantwortung, für seine Entwicklung, für die Befreiung von Blockaden. Und bitte, liebe Brüder, wenn wir die Verantwortung für unsere Ehefrauen übernehmen wollen, gerade in geistlicher Hinsicht, dann heißt das, dass wir den Gefühlsgraben, der im Alltag immer wieder entsteht, wenn man sich verletzt fühlt und wenn so Auseinandersetzungen laufen, immer neu überwinden muss. Unser Lehrer-Ehepaar hat uns das gestern deutlich gemacht, die können dann halt nicht mehr miteinander beten, weil sie den Gefühlsgraben nicht überwunden haben. Die sind nicht neu zueinander gekommen. Da hört das geistliche Miteinander auf. Und die Herausforderung ist, dort ranzugehen an all das, was uns trennt, was uns dazu veranlassen will, trotz bestehender Ehe und Gemeinsamkeit oder Partnerschaft oder Geschwisterlichkeit, Mitschwesterlichkeit, auf Distanz voneinander zu leben. Das ist immer unsere Gefahr und daraus erwächst dann auch die Heuchelei. Und dann den Partner darzustellen in herrlicher Schönheit, ohne Runzeltaten, Flecken oder dergleichen. Ich denke, da ist die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung auch gemeint. Die Entfaltung zum gottgewollten Original, da sollten wir Verantwortung für den anderen übernehmen. Runzel weist auch hin auf das Altwerden. Und wenn so eine Partnerschaft richtig läuft, erhält sie den anderen gleichzeitig jung. Nicht wahr? Wir können das, was aus uns wird, auch an unseren Gesichtern ablesen. In unseren Gesichtern spiegelt sich wieder unsere Persönlichkeitsentwicklung. Der Mensch wird ernten, was er gesät hat. Das wird unweigerlich deutlich im Alter generell. Nicht gehen Sie ins Altersheim. Wenn Leute geistlich und menschlich nicht rangegangen sind an ihre unreife Zustände, an das, was zu heiligen ist, dann kommt es im Altersheim einfach raus, da tritt es unverhüllt zutage. Vorher hat man genügend psychische Kraft, um das zu verstecken, viele Defizite, aber die Kraft lässt immer mehr nach. Das Leben ist so eingerichtet, dass wir irgendwann im Alter gewissermaßen Blut dastehen, und da wird deutlich, was wir gelebt haben und wie wir gelebt haben. Ob wir auch dem Auferstandenen Einfluss gegeben haben, seine Möglichkeiten genutzt haben für unsere Entwicklung, das wird unweigerlich bei jedem von uns deutlich. Und das spiegelt sich auf den Gesichtern wieder. Mit 20, 25 hat man sein jugendliches Gesicht von alleine. Mit 60, 70 nicht mehr. Da zeichnet sich ab, was bei uns gelaufen oder nicht gelaufen ist. Das sind alles so Schöpfungsgesetze, wo der Vater im Himmel uns deutlich macht, du hast einen wesentlichen Anteil dran, wie dein Leben gestaltet wird und was aus dir wird. Nutze meine Möglichkeiten. Er bietet sie uns in Fülle an. Er streckt uns die Hand hin. Aber wir sind zuständig, daraus was zu machen. Das läuft nicht so, dass wir uns bloß treiben lassen, weil die Gnade sowieso da ist und sich das alles von alleine ereignet. Das ist so eine der evangelischen Irrlehren. Sondern die Liebesbeziehung, zu der er uns herausfordert, erfordert, dass wir auch Ja sagen zu seinen Angeboten und davon Gebrauch machen. Wir kommen zu Vers 28, zur Art der männlichen Liebe. Und die hat vier Kennzeichen, die uns erneut ins Staunen bringen. Die Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Nun darf ich fragen, wie lieben wir denn unseren eigenen Leib? Also wenn Ihnen das passiert sein sollte, dass Sie heute Nacht schreckliche Zahnschmerzen hatten, nicht? Und die haben heute Morgen übers Frühstück angehalten, was werden Sie tun? Ja, Sie werden jetzt nicht zwei Wochen lang irgendwelche Schmerzmittel nehmen, sondern Sie werden entweder heute Morgen noch zum Notdienst gehen oder dann spätestens morgen zu Ihrem Zahnarzt gehen und danach gucken lassen, was da ist. Oder Sie haben heftige Schmerzen gehabt da, auf der rechten Bauchhälfte, und Sie werden jetzt nicht sagen, naja, jetzt fahre ich dann in Urlaub mal ein paar Wochen, das wird sich schon irgendwo geben, sondern Sie werden gucken lassen, ob Sie da nicht möglicherweise eine Blinddarmentzündung haben, wo der durchgebrochene Blinddarm Ihren Urlaub aufs Übelste versalzen könnte. Sie lieben Ihren Leib so, dass Sie die Signale beachten und wahrnehmen. Das ist ein Stück Lebensklugheit. Und wenn jetzt Paulus den Männern empfiehlt, sie sollen die Signale ihres Partners ebenso wahrnehmen wie bei ihrem eigenen Körper, dann sollten sie halt gucken, nicht, wenn sie so die Mundwinkel nach unten zieht, nicht? Und wenn sie dann so ins Schweigen verfällt und das ganze Frühstück über halt nichts redet und so, denken ja, irgendwo ist da was im Busch, nicht? Und so. Und sollten mal fragen, was ist denn da los, liebes Lieschen? Oder sonst auf sie eingehen, auf so Zwischentöne und halbe Bemerkungen, sensibel dafür werden und dafür Sorge tragen, dass sie bei Zeiten zu reden lernen. Nicht? Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit bei manchen Schwestern, dass sie denken, er müsste so lieben, mich so lieben, dass er immer riecht, was ich fühle. Und das ist eine gewisse Überforderung. Sie haben ihre Stimmbänder dazu bekommen und ihre Zunge, dass sie artikulieren, wo es ihnen fehlt und wo es ihnen wehtut. Und das auch aussprechen, er ist ein ganz anderer Mensch, der ganz andere Gefühle und eine ganz andere Wahrnehmung hat. Das ist ein anderes Original seiner Schöpfung. Und deshalb sollten sie schon reden und ihm offen sagen, das mit ihm zusammen lernen. Ja, das ist auch die goldene Regel, Matthäus 7, 12. Was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihr ihnen, erweist ihr ihnen ebenso. Das kommt da zum Ausdruck, wenn wir lieben sollen mit dem eigenen Leib. Vers 29, zweites Kennzeichen. Da steht das griechische Wort ektrephei dran, nähren. Ursprüngliche Wortbedeutung, großfüttern. Später aufziehen, das ist ein Fachbegriff der Kindererziehung. So sollten Männer mit ihren Frauen umgehen. Ich denke, das ist gerade Gegenteil zur Selbstsucht. Das ist das, was wir normalerweise den Frauen zubilligen. Wir sagen also, großfüttern, heranziehen, auf Wohlbedacht sein, nicht selbstsüchtig sein, sondern suchen dessen, was des anderen ist. Das sollen Männer tun. Vers 29, zweiter Teil, pflegen, das griechische Wort talpo, das ist ein Fachbegriff der Vogelbrutpflege, heißt eigentlich warm machen, erwärmen, ist die Wärme des mütterlichen Herzens angesprochen, Pflanzarbeit, hegen. Haben die lieben Brüder sich das schon überlegt? Das sagt Paulus, so sollten sie umgehen mit ihren Frauen. Wärme des mütterlichen Herzens pflegen. Wie so eine Vogelmutter, die ihre Fittiche deckt über ihre Jungen. Hätten sie sich das träumen lassen, dass Paulus vor 2000 Jahren solche Vorstellungen hat, dem man immer eine Frauenfeindlichkeit vorwirft, so eine Vorstellung hat, für Umgang in der Ehe miteinander. Da würde sich jede Feministin die Finger danach schlecken, nicht nach solchen Aussagen, dass man so umgeht miteinander. Zartheit der Beziehung, physische und psychische Wärmevermittlung, eingehen auf die Bedürfnisse, sie erspüren, für sie verantwortlich sein. Viertes Kennzeichen, Vers 31, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Das beinhaltet zunächst mal eine Priorität. Der Ehepartner hat Priorität und das heißt gleichzeitig abtrauern. Das bedeutet, also um das jetzt umzusetzen, das hat der gestern schon mal angezogene Paartherapeut, Paarwissenschaftler Willi aus Zürich formuliert. Der hat gesagt, in der Ehe kommt erstens der Ehepartner und dann kommt eine ganze Weile nichts. Und dann kommen die Kinder und dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommen die Eltern. Was im christlichen Bereich viele Eltern nicht verstehen. Die erheben immer noch den Anspruch auf den Sohn. Nicht? Da habe ich öfters erlebt, wenn die Mutter im gleichen Haus wohnt, vielleicht einen Stock tiefer, dann erwartet sie, dass der Sohn nach dem Nachhausekommen erst zu ihr kommt. Und dann nach einer Stunde darf er rauf zu seiner Frau gehen. Oder ähnliche Dinge. Und da steht hier in dem Text, liebe Freunde, Nummer 1 ist dein Ehepartner. Und die Eltern müssen das Kind abtrauern und loslassen. Und dieser schöpfungsgegebenen Ordnung, er wird Vater und Mutter verlassen, Rechnung tragen. Sie müssen ihn loslassen. Und wenn sie dem nicht Rechnung tragen, dann muss man ihnen das sagen, muss ihnen das deutlich machen. Mein Partner ist jetzt für mich Nummer 1, sonst kann das Ding nicht laufen. Und eben Eltern müssen Kinder loslassen und die Kinder müssen auch die Eltern loslassen. Man muss wissen, dass man mit der Eheschließung dort Prioritäten festlegt, die schöpfungsgemäß gegeben sind, sonst vergraten wieder alle Beteiligten an der Beziehung. Weiteres Kennzeichen, er wird dann festhängen, da ist das griechische Wort proskalao, Leim mit drin. Er wird in der Ehe festgeleimt werden, zusammengeschweißt werden. Das ist das Gleiche, was in Matthäus 19, 6 Jesus sagt von der Ehe. Wenn die beiden ein Fleisch geworden sind, dann hat Gott sie zusammengefügt. Ja, da wird gar nicht gefragt, was die beiden zur Ehe veranlasst hat. Da gibt es viele merkwürdige Gründe, warum man eine Ehe eingeht. Und Jesus sagt ganz schlicht, wenn die mal zusammen sind, dann hat sie Gott zusammengefügt. Dann haben sie kein Recht, auseinanderzulaufen. Da steht übrigens das schöne Wort dran, wieder vom Griechischen her, Gott hat sie unter ein Joch gespannt. Ja, das ist das Bild von zwei Ochsen. Die gehen dann ganz schön unter einem Joch, gab es damals. Und was sollen die beiden Ochsen tun? Arbeiten sollen die, nicht auseinanderlaufen. Sollen miteinander schaffen, dass aus der Beziehung was wird. Und das wird hier also aufgenommen, diese zusammengeschweißt, zusammengeleimt. Und diese Beziehung ist aus der Sicht Gottes unzerstörbar. Wieder ein weltliches Zitat, der französische Existenzialist Camus hat gesagt, einen Menschen zu lieben heißt, damit einverstanden zu sein, mit ihm alt zu werden. Gilt auch für zwei Diakonissen oder Leute in der Gemeinde häufig. Den anzunehmen und mit ihm zu arbeiten, dass die Beziehungsschwierigkeiten so bearbeitet werden kann, dass da ein Mehr wird, ein Einssein, einmütig werden, damit auch das Geistliche laufen kann. Nun ist im Vers 21 dann nochmal was Wichtiges ausgesagt. Da steht da, der Mann sei verpflichtet, so zu handeln. Da ist ein Begriff aus der Rechtssprache, Ophelo. Das heißt, der Mann ist schuldig, so zu handeln. Es ist nicht in sein Belieben gestellt, ob er das machen möchte oder nicht, sondern das griechische Wort meint ein Verpflichtetsein einem anderen gegenüber aufgrund einer Bringschuld. Die Männer sind verpflichtet, von der Schrift her, sich so zu verhalten. Man kann nicht sagen, aber wenn ich Lust habe, mache ich es, oder sonst lasse ich es halt leiden. Es ist eine Schuld. Eine juristisch einklagbare Schuld gewissermaßen vor Gott. Und Sie merken hier wieder, der Text lässt keinerlei Missbrauch der Führerrolle, Missverständnis des Mannseins, des Hauptseins zu. Und kommen wir zur Zusammenfassung in Vers 33. Da steht darum, das griechische Wörtchen plän, das ist eine Konjunktion und Bindewort. Plän dient im Griechischen nach Abschluss einer Erörterung dazu, den Scopus, also das Ziel der ganzen Geschichte, das eigentlich, um das es geht, noch einmal herauszustellen. Darum auch ihr, ein jeder von euch, habe seine Frau lieb wie sich selbst. Und zweitens, die Frau aber ehre und respektiere ihren Mann, auch wenn er öfters mal ein kleiner Heinrich ist. Und damit sind die Hauptgefahren der Geschlechter angesprochen. Weisheit der Schrift, dass das Tiefe, was unsere Beziehungen gefährdet, diese tiefen Defizite und Unsicherheiten, von denen wir oft gar nichts wissen, damit gemeint sind. Wenn wir eingehen auf die biblischen Anforderungen, dann brauchen wir davon relativ wenig beleckt zu sein, obwohl es gut ist, sich im Blick auf die Schöpfungsgeheimnisse kundig zu machen. Weil wir ja nicht psychologische Weisheiten lernen wollen, sondern was unser Vater im Himmel sich gedacht hat bei unserer Erschaffung und bei unseren Konflikten und all den Schwierigkeiten, die wir mit unserem Menschsein haben, wie Schlatter das ausgeführt hat, beten, zu bedenken, Vater im Himmel, was hast du denn damit vor? Was soll denn das sein? Wo soll denn deine Erlösung rein? Wo will denn der Auferstandene was tun und mich verändern und meinen Partner auch, meinen Konfliktpartner? Das ist alles sehr wichtig. Aber auch wenn wir darin noch Lehrlinge sind, lass dich ein auf die Schrift, und du wirst merken, er führt dich zum Leben. Und da bin ich beim Schluss. Ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, kann denn die Schrift anhand jetzt unserer Erörterung dieses Textes, dieses viel verkannten Textes, wird es, denke ich, besonders deutlich, für uns Richtschnur, für unseren Alltag, für unser menschliches Zusammenleben, heute mitten in unserer modernen Gesellschaft, im modernen Leben sein. Und ich darf Ihnen dazu Dietrich Bonhoeffer zitieren, der im Jahr 1936 an seinen Schwager, den Professor Dr. Rüdiger Schleicher, geschrieben hat. Du fragst, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben? Und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens, das sich allein lohnt zu leben? Wo sind die Autoritäten eines Lebens, das sich allein lohnt zu leben? Ich will da zunächst ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nur wenn wir es einmal wagen, sehen Sie, dass es ein Wagen ist, wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, dieses Wagnis eingehen. Hier spricht mein Vater im Himmel zu mir, der hat seinen Brief mir geschrieben und darauf lasse ich mich jetzt ein. und probier das aus. Und dann werden sie die Kraft der Schrift erfahren und ihre Weisheit und Wahrheit. Dann werden wir an der Bibel froh, wenn wir die als theoretisches Gebilde stehen lässt, als irgendeine Weisheit, die da oben sitzt und die für andächtige Stunden gedacht ist, dann bringt sie uns nicht viel. Und so lese ich nun die Bibel, ich frage jede Stelle, was sagt hier Gott zu mir, was sagt hier Gott zu uns? Und ich bitte Gott, dass er uns und mir zeigt, was er sagen will. Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen, seitdem ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, dass ich frage, was sagt er denn hier mir? Und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin und oft auch noch über Tag. Es mag sein, dass das eine sehr primitive Sache ist, aber du glaubst gar nicht, wie froh man ist, wenn man von den Holzwegen so mancher Theologie wieder zurückgefunden hat zu diesen primitiven Sachen. Schreibt ein sehr kluger, weltbedeutender Theologe. Und ich glaube, in Sachen des Glaubens sind wir allezeit gleich primitiv. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, das ist wieder eine Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Ich hoffe, dass wir alle diese Entscheidung auch getroffen haben. So an der Bibel mitten in unserem Leben froh und ruhig zu werden, weil wir sie nehmen als das Wort unseres Vaters für diese Situation, für diesen Tag, für diesen Konflikt. Wollen wir noch beten? Wir loben und preisen dich, Vater im Himmel, dass du uns weise machst durch dein Wort und dass du uns durch deinen Heiligen Geist hineinführen willst in die Tiefe deiner Schöpfungsgeheimnisse, damit wir lernen, mit uns selbst, miteinander und mit dir so umzugehen, unsere Beziehungen so zu gestalten, dass du Gestalt gewinnst, dass Jesus Gestalt gewinnt, unser Herr, unser Erlöser in unserem Leben, in unserer Wir-Verwirklichung, mit dir, miteinander, mit uns selbst, damit durch unser Leben deutlich wird, dass du der Geber aller guten Gaben bist.